Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, geboren am 14. September 1769 in Berlin, gestorben eben dort am 6. Mai 1859, war ein deutscher Forschungsreisender und Mitbegründer der empirischen Geographie. Er unternahm große Expeditionen nach Lateinamerika, in die Vereinigten Staaten von Amerika und nach Zentralasien, führte vor Ort Messungen durch und vernetzte Fachleute vieler Disziplinen. Seine Arbeiten reichten von Geologie, Botanik und Zoologie bis zu Klimatologie, Ozeanographie und Astronomie. Mit Büchern wie Ansichten der Natur und Kosmos prägte er den Blick auf die Natur als zusammenhängendes Ganzes. Zeitgenossen feierten ihn als bedeutendsten Naturforscher seiner Epoche. Sein Leitmotiv »Alles steht in Wechselwirkung« macht ihn heute zum Wegbereiter ökologischen Denkens. Familiärer Hintergrund. Alexander Georg von Humboldt stammte aus Pommern. Er diente als Offizier in der preußischen Armee. Für seine Verdienste im Siebenjährigen Krieg ernannte die Prinzessin von Preußen ihn zum Kammerherrn. 1766 heiratete er die verwitwete Marie Elisabeth von Hollwede, geborene Colomb. Sie entstammte einer wohlhabenden Familie mit zum Teil hugenottischen Wurzeln und brachte ein beträchtliches Vermögen in die Ehe ein, darunter das Schloss Tegel und ein Stadthaus in Berlin. Aus dieser Verbindung gingen zwei Söhne hervor, Wilhelm und Alexander. Alexander von Humboldt wurde zuweilen als Freiherr angesprochen. Schon Zeitgenossen wählten diese Anrede, und er widersprach ihr nicht. Gelegentlich benutzte er sie selbst. Nach der Erhebung seines Großvaters in den Adelsstand erhielten jedoch erst die Nachkommen seines Bruders Wilhelm 1875 den Freiherrntitel offiziell anerkannt. Alexander unterschrieb meistens schlicht mit Humboldt und ließ dabei oft sogar das Wort von weg. Kindheit und Jugend. Der Vater der Humboldt-Brüder war dem preußischen Königshaus verbunden und zog sich nach seiner Hofzeit auf Schloss Tegel zurück, wo er die Erziehung seiner Söhne selbst organisierte. Hauslehrer wie Joachim Heinrich Campe und später Gottlob Johann Christian Kundt prägten die Brüder im Geist der Aufklärung. Alexander zeigte früh naturwissenschaftliches Interesse, sammelte Pflanzen und Steine und zeichnete Karten, daher sein Spitzname »Kleiner Apotheker«. Neben einer umfassenden Ausbildung in Staats-, Natur- und Philosophiewissenschaften entdeckte er auch sein zeichnerisches Talent. Seine Mutter förderte beide Söhne gezielt für den Staatsdienst und ermöglichte ihnen eine Bildung auf nahezu universitärem Niveau. Studium. Die Mutter bestimmte für ihre Söhne eine Laufbahn im Staatsdienst. Alexander studierte ab 1787 in Frankfurt an der Oder Kameralwissenschaft, fühlte sich aber bald unterfordert und wechselte nach Göttingen. Dort prägten ihn Georg Christoph Lichtenberg und Johann Friedrich Blumenbach, die seine Begeisterung für Forschungsreisen stärkten. Gemeinsam mit Georg Forster unternahm er 1790 eine Reise entlang des Rheins nach England und Paris, wo er die Ideale der Französischen Revolution aufnahm. Anschließend vertiefte er seine Kenntnisse in Handels- und Wirtschaftswissenschaften an der Hamburger Büsch-Akademie und absolvierte danach ein verkürztes Bergbaustudium in Freiberg. Der praktische Dienst im Bergbau entsprach seinem Tatendrang und legte den Grundstein für seine spätere Forscherlaufbahn. Privates Leben. Ein Teil der Forschung vermutet, dass Alexander von Humboldt homosexuell war. Hinweise auf enge Beziehungen zu Männern finden sich in Briefen und Zeitzeugnissen, etwa zu Wilhelm Gabriel Wegener, Johann Karl Freiesleben, Reinhard von Heften und Joseph Louis Gay Lussac, mit dem er in Paris zusammenlebte. Wie weit diese Bindungen reichten, bleibt unklar, doch sie zeigen einen sinnlichen, emotional zugewandten Menschen, dessen Privatleben bislang wenig erforscht ist. Karriere im Staatsdienst, 1792 bis 1796. 1792 wurde Alexander von Humboldt Bergassessor und rasch zum Oberbergmeister befördert. In Bayreuth modernisierte er den Bergbau, rettete die Goldgruben von Goldkronach und verbesserte Technik, Ausbildung und Arbeitssicherheit. Er entwickelte zudem eine Grubenlampe und eine frühe Atemschutzvorrichtung. Mit eigenem Geld gründete er in Steben die erste Bergschule Deutschlands für Arbeiter. Trotz beruflichen Erfolgs und Beförderungen verließ er 1795 den Staatsdienst, um seinen Traum von Forschungsreisen zu verwirklichen. Vorbereitung einer großen Forschungsexpedition. Seit 1793 bereitete sich Alexander von Humboldt intensiv auf eine Forschungsreise nach Südamerika vor. Nach dem Tod seiner Mutter und dem Austritt aus dem Staatsdienst widmete er sich ganz der Naturforschung und plante eine umfassende Darstellung der Physique du Monde. In Paris traf er den Botaniker Aimé Bonplante, mit dem er die Expedition plante. Mehrfach musste er wegen politischer Umstände die Route ändern, reiste schließlich über Spanien, wo er mit seinem Wissen und seiner Sprachgewandtheit überzeugte. Dort erhielt er einen außergewöhnlich weitreichenden Reisepass, der ihm freie Bewegung in den spanischen Kolonien erlaubte, der entscheidende Schritt zu seiner berühmten Amerika-Expedition. Überfahrt. Am 5. Juni 1799 stach Alexander von Humboldt mit der spanischen Fregatte Pizarro in See. Auf Teneriffa bestieg er mit Aimé Bonplante den Pico del Teide und untersuchte die Vegetationszonen, ein Vorgeschmack auf seine späteren Höhenstudien. Nach ruhiger Atlantiküberfahrt erreichten sie am 16. Juli das heutige Venezuela. Der Anblick des Sklavenmarkts in Cumaná erschütterte Humboldt tief und machte ihn zu einem entschiedenen Gegner der Sklaverei. Erste Expedition zwischen Orinoco und Rio Negro. Humboldts Amerika-Expedition begann im Februar 1800 in Caracas und führte ihn zunächst den Orinoco entlang. Mit einer Piroge und indianischen Ruderern erkundete er gemeinsam mit Aimé Bonplante das Flusssystem bis zur Verbindung des Orinoco mit dem Amazonas, ein bedeutender geografischer Nachweis. Die mehr als 2000 Kilometer lange Fahrt brachte extreme Strapazen, doch Humboldt und Bonplante überstanden Hitze, Krankheiten und Insekten. Unterwegs kartierte Humboldt den Orinoco und führte unermüdlich Messungen durch, während Bonplante Pflanzen sammelte. Die Reise legte den Grundstein für Humboldts naturwissenschaftlichen Ruhm. Zweite Expedition von Cartagena nach Lima. Nach einem Aufenthalt in Havanna setzte Humboldt seine Expedition fort und erreichte im März 1801 Kolumbien. Von dort führte ihn eine beschwerliche Reise durch die Anden über Bogotá und Quito bis nach Peru. In Quito schloss sich ihm Carlos de Montúfar an. Humboldt bestieg mehrere Vulkane, darunter den Chimborazo, wo er mit Bonplante und Montúfar einen bis dahin unerreichten Höhenrekord aufstellte und erstmals die Symptome der Höhenkrankheit beschrieb. Neben geologischen und magnetischen Messungen untersuchte er Klima, Vegetation und Geräuschphänomene im tropischen Wald. In Lima berechnete er den Längengrad präziser als je zuvor und erforschte die Düngewirkung von Guano, eine Entdeckung mit großem Einfluss auf die europäische Landwirtschaft. Dritte Expedition, Mexiko. Nach dem Scheitern der geplanten Teilnahme an Baudins Weltumsegelung erforschte Humboldt die nach ihm benannte Meeresströmung vor Guayaquil und erreichte im März 1803 Mexiko. Dort führte er barometrische Messungen durch, erstellte ein Querprofil der Gebirgszüge und sammelte Material für sein Werk Neuspanien, eine grundlegende Studie zu Geographie, Wirtschaft und Bevölkerung. Nach weiteren Untersuchungen auf Kuba besuchte er die Vereinigten Staaten, wo ihn Präsident Thomas Jefferson empfing. Am 3. August 1804 kehrte Humboldt nach Europa zurück. Die Expedition, die er aus eigenen Mitteln finanzierte, begründete seinen Ruhm als einer der bedeutendsten Forschungsreisenden seiner Zeit. Verurteilung von Sklaverei und Kolonialregime. Humboldt reiste unter dem Schutz der spanischen Krone und vermied offene Kritik, doch in seinen Schriften zeigte er klar seine Ablehnung von Kolonialherrschaft und Sklaverei. Er sah sie als unnatürliches, ungerechtes System, das sich selbst zerstöre. In seinem politischen Essay über die Insel Kuba nannte er die Sklaverei das größte aller Übel und forderte ihre Abschaffung durch europäische Regierungen. In unveröffentlichten Texten äußerte er Pessimismus über die Folgen kolonialer Unterdrückung und sah revolutionäre Unruhen voraus. Besonders scharf kritisierte er die Willkür der Mönche in den venezolanischen Missionen, die indigene Gemeinschaften durch Kontrolle und Ausbeutung in Abhängigkeit hielten. Empfang in Paris. In Paris fand Humboldt rasch Anschluss an führende Wissenschaftler, die ihn bei der Auswertung seiner Expedition unterstützten. Dort konnte er seine Beobachtungen in größere geografische und wirtschaftliche Zusammenhänge einordnen und sein Reisewerk unter optimalen wissenschaftlichen und verlegerischen Bedingungen vorbereiten. Paris blieb über Jahre sein wichtigstes Forschungszentrum. Aufenthalt in Berlin. Nach seiner Rückkehr aus Italien 1805 ließ sich Humboldt in Berlin nieder, erhielt eine Pension und den Titel eines königlichen Kammerherrn. Trotz enger Verbindung zum preußischen Königshaus blieb er unabhängig und lehnte politische Ämter ab. Während der französischen Besetzung Berlins 1806 schützte er mit seinen Kontakten den Familienbesitz. Als Begleiter des Königs auf Auslandsreisen erlangte er großes Ansehen. Goethe bewunderte seine Tatkraft und Vielseitigkeit und sah in ihm eine treibende Kraft der Wissenschaft. Wechsel nach Paris. Nach seiner Mission in Paris 1807 blieb Humboldt mit Genehmigung der preußischen Regierung fast 20 Jahre dort und wurde zu einer prägenden Figur des französischen Wissenschaftslebens. Er war Mitbegründer der Société d'Arcueil, arbeitete eng mit François Arago zusammen und pflegte Kontakt zu Simon Bolivar. Neben seiner Forschung vertiefte er seine mathematischen Kenntnisse bei Jean-Marie Constant Duhamel. Reisepläne nach Süd- und Zentralasien. Humboldt wollte seine Forschungen auf Asien ausdehnen, besonders auf Indien, den Himalaya und Tibet, um die Erde als Ganzes zu vergleichen. Mehrere Expeditionspläne, unter anderem eine russische Einladung und später ein von England unterstütztes Indien-Projekt, scheiterten jedoch an politischen Konflikten und dem Widerstand der britischen Ostindien-Kompanie, die seine kritische Haltung gegenüber Kolonialherrschaft fürchtete. Aufarbeitung der Amerikareise. Schon während seiner Amerika-Expedition hielt Humboldt engen Kontakt nach Europa, schickte Briefe und Pflanzensammlungen an Karl Ludwig Wildenow in Berlin und an das Pariser Naturkundemuseum. Dort ordnete Karl Sigismund Kundt später das Material und veröffentlichte es in Nova Genera et Species Plantarum 1815 bis 1825. Parallel entstand Humboldts monumentales Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent mit 30 Bänden und über 1000 Illustrationen, ein interdisziplinäres Werk, das seine amerikanische Reise dokumentierte und Maßstäbe für wissenschaftliche Präzision und Darstellung setzte. Rückkehr nach Berlin. 1827 kehrte Humboldt nach Berlin zurück und wurde zum wirklichen Geheimen Rat ernannt. Rasch wurde er zum Zentrum des wissenschaftlichen Lebens. Seine populären Kosmosvorlesungen an Universität und Singakademie zogen hunderte Zuhörer an und vermittelten Naturkunde in lebendiger Sprache. Durch seine Offenheit und sein Organisationstalent prägte er auch den Berliner Naturforscherkongress von 1828 und machte Berlin zu einem wichtigen Ort der Wissenschaft. Russland-Expedition 1829. 1829 nahm Alexander von Humboldt eine Einladung des russischen Finanzministers Georg Kankrin an, die Lagerstätten des Uralgebirges und angrenzender Regionen zu erforschen. Begleitet wurde er vom Zoologen Christian Gottfried Ehrenberg und vom Chemiker Gustav Rose. Nach Aufenthalten in St. Petersburg und Moskau begann die Expedition am 20. Mai. In nur 6 Monaten legte die Gruppe über 18.000 Kilometer zurück, nutzte mehr als 12.000 Pferde und führte unzählige geologische, astronomische und geomagnetische Messungen durch. In St. Petersburg beeindruckte Humboldt die Zarin, als sich seine Vorhersage über Diamantvorkommen im Ural bestätigte. Trotz der ständigen Aufsicht russischer Beamter dehnte er die Route eigenmächtig bis zum Altai und Kaspischen Meer aus. Nach der Rückkehr im November berichtete er der russischen Elite von der Bedeutung langfristiger Temperatur- und Wetterbeobachtungen. Auf seine Anregung hin entstand ein Netz meteorologischer Stationen in Russland und Sibirien. Finanziert wurde die Reise großzügig vom Zaren. Doch Humboldt gab einen Teil der Mittel für weitere Forschungsprojekte zurück. Obwohl ihn die nordische Landschaft weniger begeisterte als die Tropen Amerikas, bildeten seine Ergebnisse die Grundlage für sein Werk Asie Centrale 1843 und für die physische Weltbeschreibung, die später im Kosmos kulminierte. Gratwanderer zwischen Hofdienst und Wissenschaftsbetrieb 1830 bis 1859. Nach seiner Rückkehr Ende 1829 übernahm Alexander von Humboldt vielfältige Aufgaben am preußischen Hof, in der Wissenschaftspolitik und beim Abschluss seines Reiseberichts. Ein Museumsamt lehnte er ab, bevorzugte aber diplomatische Missionen. Bis 1848 reiste er 8-mal im königlichen Auftrag nach Paris und nutzte diese Aufenthalte zur Förderung internationaler Forschungsbeziehungen. Am Hof galt er als freiheitsliebend, blieb jedoch loyal. Er beriet die Monarchen in Kunst- und Wissenschaftsfragen und prägte den Aufstieg Berlins zu einem geistigen Zentrum. Zwischen 1835 und 1840 war er Vorleser des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, später König Friedrich Wilhelm IV., und förderte zahlreiche junge Wissenschaftler. Als Kanzler des Ordens Pour le Mérite bestimmte er maßgeblich über dessen Mitglieder. Die Revolution von 1848 erlebte Humboldt als Beobachter. Er zeigte Sympathie für Reformen, vermied aber politische Stellungnahmen und hielt Abstand zu offenen Konflikten mit dem König. Letzte Jahre, Tod, Beisetzung und Nachlass. Im März 1857 erlebte Alexander von Humboldt eine späte Genugtuung. Der preußische Landtag verabschiedete ein Gesetz gegen die Sklaverei. Es lautete: Sklaven werden von dem Augenblicke an, wo sie preußisches Gebiet betreten, frei. Das Eigentumsrecht des Herrn ist von diesem Zeitpunkt an erloschen. Sein Vermögen hatte Humboldt mit der kostspieligen Veröffentlichung seiner Reiseberichte aufgebraucht. Nach der Rückkehr nach Berlin nahm er als Kammerherr Darlehen bei der Preußischen Seehandlungsgesellschaft und beim Bankhaus Mendelssohn und Kompanie auf. Seine Einkünfte reichten nicht zur Tilgung. Manchmal konnte er seinem langjährigen Bediensteten Johann Seifert das Gehalt nicht zahlen. Humboldt setzte Seifert deshalb als Erben ein. Ein Schlaganfall im Februar 1857 schwächte ihn. Er bat den König, seine Schulden beim Bankhaus Mendelssohn zu übernehmen, damit Seifert abgesichert war. Der König sicherte dies zu und löste das Versprechen nach Humboldts Tod ein. Während der letzten beiden Lebensjahre musste Humboldt seinen Dienst als Kammerherr nicht mehr leisten. Friedrich Wilhelm IV. War schwer erkrankt und suchte in Italien Heilung. Wilhelm I. führte die Regentschaft. Humboldt konzentrierte sich ganz auf die Arbeit am Kosmos. Am 6. Mai 1859 starb Alexander von Humboldt in seiner Wohnung. Seine Nichte Gabriele von Bülow pflegte ihn. Seit dem 21. April hatte er das Bett nicht mehr verlassen können. 4 Tage später trauerte ganz Berlin. Ein großer Leichenzug führte von Humboldts letzter Wohnstätte in der Oranienburger Straße 67 zum Dom, wo der Trauergottesdienst stattfand. In der Nacht brachte man den Sarg in den Park von Schloss Tegel. Dort wurde Alexander von Humboldt am 11. Mai im Familiengrab beigesetzt. Die preußische Regierung wollte seine Bibliothek nicht kaufen. Johann Seifert verkaufte die Bücher nach London. Ein Feuer vernichtete später den größten Teil der Sammlung. Humboldts wissenschaftlicher Nachlass gelangte überwiegend an die Preußische Akademie der Wissenschaften und an die Staatsbibliothek zu Berlin. Ein Teil wurde während des Krieges ausgelagert und befindet sich heute in der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erschließt die Alexander von Humboldt Forschungsstelle diesen Nachlass. Die Arbeit wird nun von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften fortgeführt. Humboldts Kosmos – Werk, Netzwerk und Vermächtnis. Mit dem 5-bändigen Kosmos 1845 bis 1862 bündelte Alexander von Humboldt ein Lebensprojekt, Natur als zusammenhängendes Ganzes zu begreifen, empirisch genau, sprachlich wirkungsvoll und stets vorläufig gedacht. Er warnte vor schnellen Schlüssen aus lückenhaften Daten und verstand Wissen als gemeinschaftlichen Prozess. Als Weltwissenschaftler vereinte er Beobachtung, Vergleich und Ästhetik. Sein Denken operierte kosmisch, planetarisch und philosophisch und trug ethische Verantwortung in sich. Ein dichtes Vernetzungsprinzip, mehr als 30.000 Briefe, Salons, internationale Kooperationen, speiste Forschung, prüfte Positionen und beschleunigte Veröffentlichung. Humboldt arbeitete fachübergreifend, von Magnetismus, Begriff Magnetsturm, Idee globaler Messnetze, über Astronomie, Leoniden, Himmelsbeobachtungen und Geologie, Vulkanismus, Abkehr vom Neptunismus, bis zur Geographie, Isothermen, Klimabegriff, Meereszirkulation, Höhenklimate. Damit prägte er Klimatologie, Geophysik, Geomorphometrie und eine interdisziplinäre Geographie. Zur Naturphilosophie hielt er anfänglich Nähe, distanzierte sich später von spekulativen Systemen zugunsten prüfbarer Gesetze. Stilistisch strebte er, ernste Einfachheit an. Sein Lebenswerk blieb bewusst offen, viele Projekte unvollendet, doch als bewegliches Netz verbunden. Zeitgenossen von Goethe bis Darwin würdigten ihn. International galt er als Aristoteles der Moderne. Die Rezeption schwankte nationalpolitisch, doch neue Editionen korrigieren Verzerrungen. Moderne Stimmen, etwa Andrea Wulff, Ottmar Ette, sehen ihn als Vordenker global vernetzter, demokratisierter Wissenschaft, relevant für Fragen von Klima, Globalisierung und Menschenrechten. Institutionell spiegeln zahlreiche Akademiemitgliedschaften seine internationale Autorität. Kurz, Kosmos ist Humboldts intellektuelle Lebenssumme. Forschung als weltumspannendes, offenes Gespräch, das Vielfalt ordnet, ohne sie zu verengen.